Guten Morgen zusammen. Es ist schön, die Gemeinde so voll zu sehen. So voll habe ich sie noch nie gesehen hier. Es ist schon ein seltsamer Tag, der Karfreitag. Zumindest bei uns in Deutschland und ich denke auch an einigen anderen Ländern, wo der Karfreitag eben doch anders gefeiert wird oder anders beachtet wird. Auf den Philippinen, wo wir 20 Jahre gearbeitet haben, da fielen zum Beispiel die Inlandflüge so gut wie alle aus und die öffentlichen Verkehrsmittel ebenso. Man unternahm an den Tagen auch nicht sonderlich viel, weil Gott war ja tot. Gott konnte nicht auf einen aufpassen. Das war der Gedanke dahinter. Und von daher, wir sind doch froh, dass wir eine andere Botschaft haben. Ja, Jesus ist gestorben, aber wie eben auch schon angeklungen ist, Jesus ist auferstanden und hat uns Hoffnung gebracht. Ich meine, mich erinnern zu können, dass in meiner Kindheit, in meiner Jugend, der Karfreitag oft, das Wetter so war wie heute, bedeckt oder manchmal sogar noch ein bisschen schlimmer, also Regen. Und dann am Ostern war dann schönes Wetter. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber so habe ich es in Erinnerung. Und irgendwo würde das ja auch passen. Denn der Karfreitag ist berechtigterweise ein Tag, ein ernster Tag. Irgendwo auch ein Tag der Trauer. Nicht so sehr über den Tod, sondern über die Sünde. Aber er ist auch ein Tag, der uns als Gotteskindern Hoffnung bringt und Freude bringt. Lass uns nochmal zusammen beten. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir diesen Tag in Erinnerung an dich feiern dürfen. Wir möchten dir danken, Herr, dass wir dein Wort haben, das uns so ausführlich und detailliert beschreibt, was du für uns getan hast. Und wir möchten dir danken, Herr, dass du es für uns alle getan hast. Herr, lass unsere Herzen angerührt werden, so wie du es in unseren Herzen siehst, wie es jeder von uns braucht. Öffne uns die Augen, die Ohren, die Herzen und salbe meine Lippen, Herr, dass sie zu deiner Ehre alleine reden. Amen. Ich möchte tatsächlich beginnen durch eine Zusammenfassung der Ereignisse, was kurz vor Karfreitag geschah und dann in den Karfreitag hineingehen. Und man könnte sagen, ja, so ungefähr die letzten 24 Stunden im Leben Jesu, obwohl ich gleich dazu fügen möchte, alles, was in den Evangelien steht, werde ich nicht erwähnen, aber doch einen Überblick darüber geben. Der Tag begann mehr oder weniger wie jeder andere. Das Passafest stand vor der Tür. Das Passamahl wollte vorbereitet werden. Aber Jesus war ja dabei. Jesus würde sich ja sicherlich darum kümmern. Und er tat das auch. Er schickte im Laufe des Tages zwei Jünger voraus nach Jerusalem, um da ein Eselsfohlen zu holen und die Feier vorzubereiten. Da heißt es in Matthäus 26, da sagt er zu Petrus und Johannes, geht hin in die Stadt zu dem und sprecht zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passa halten. Als Jesus dann mit dem Rest der Jünger da an dem Haus ankommt, im Obergemach ankommt, da steht eigentlich eine Fußwaschung an. Aber die waren natürlich alle müde, waren alle erschöpft von den Tagen, vom vielen Laufen und so weiter. Und da wollte keiner diesen Sklavendienst tun, außer Jesus. Jesus geht, nimmt Wasser, bindet sich eine Schürze um und kniet sich nieder und wäscht die Füße seiner Jünger. Und dann sagt er, hier, tut das einander, dient einander. Wichtige Lektion, kurz vor seinem Tod, die er uns da mitgibt. Und dann erklärt er ihnen, wie sehr ihm diese Passamal-Gemeinschaft vor seinem Tod, vor seinem Leiden am Herz liegt. Er feiert dann mit seinen Jüngern das Passa-Erinnerungsmahl und setzt dann anschließend das Abendmahl als ein anderes, ein neues Erinnerungsmahl ein. Mit einem klaren Hinweis für uns heute auf sein Leiden und auf sein Sterben und auf das, was vor ihm lag und was er damit bezwecken wollte. Und während des Essens prophezeit Jesus. Er prophezeit zunächst den schändlichen Verrat durch Judas, durch einen der Jünger. Er nennt den Namen nicht. Er sagt, einer von euch wird mich verraten. Und alle sind entsetzt. Auch der Judas ist entsetzt. Also er tut zumindest so. Und dann verlässt er die Gruppe und wählt seinen eigenen Weg. Wählt einen anderen Weg. Wählt den Weg der Gier. 30 Silberlinge für den Verrat an seinem Meister. Jesus prophezeit weiter, Matthäus 26, 31. Heute Nacht werdet ihr alle Anstoß an mir nehmen. Ihr werdet mich alle verlassen. Vermutlich, so stelle ich mir vor, hat das ihm keiner seiner Jünger abgenommen. Die waren doch bisher alle bei ihm geblieben, durch dick und dünn. Selbst wenn andere nach einer harten Rede sich von Jesus abgewandt hatten und nur noch diese 12 übrig blieben, und Jesus sagt, wollt ihr auch gehen? Sie waren bei ihm geblieben. Und der Petrus, wer auch sonst, bringt das auch zum Ausdruck. Der Petrus sagt, selbst wenn dich alle verlassen, ich werde bei dir bleiben. Aber lasst uns nicht den kleinen Zusatz überlesen, der da auch noch steht, dass die anderen alle das Gleiche sagten. Nur der Petrus wird hier erwähnt als der Sprachführer, wie er das so oft war. Und dann prophezeit Jesus weiter. Und er sagt zu dem Sprecher, zu Petrus, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja. Im Laufe des Abends hat Jesus, wir lesen in verschiedenen Evangelien darüber, hat Jesus seine Jünger noch einmal belehrt und ihnen wichtige Lektionen mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel in Johannes 13. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. So leitet er diese Belehrung ein. Ein neues Gebot gebe ich euch. Dann fährt er fort, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr euch untereinander lieben. Unsere Liebe zueinander, die lag Jesus mehr am Herzen, als sie uns am Herzen liegt. Die lag Jesus so richtig tief im Herzen. Ich finde das interessant, angesichts seiner bevorstehenden Kreuzigung, und er wusste ja, er kannte ja das Alte Testament, er wusste ja, was auf ihn zukam, angesichts seiner bevorstehenden Kreuzigung, seines Leidens, seines Todes, spricht er hier über die Liebe, die Nachfolger Jesu untereinander haben sollten. So wichtig war ihm das. Das war unbedingt. Und dann sagt er auch warum. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Herrliches Wort. An unserer Liebe zueinander sollen die Menschen Jesus erkennen, sollen uns als Jünger Jesu erkennen. Und dann warnt er sie vor dem Hass der Welt. und er warnt sie vor Verfolgung. Umso mehr ein Grund, zusammenzustehen, einander zu lieben, einander zu stärken, zu ermutigen. Er warnt sie vom Hass der Welt und er ermutigt sie gleichzeitig, nicht schreckhaft zu sein. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Nicht ängstlich zu sein. Er würde sie nicht allein lassen. Er würde ihnen einen Beistand, einen Tröster senden. Und schließlich, von allen Themen, schließlich redet er am Abend vor seiner Kreuzigung von der Freude. Und er redet von der Freude im Leid und nach dem Leid in Johannes 16. Wer es nachlesen möchte, Verse 20 und die folgenden. Ist nachdenkenswert. Am Abend seiner Gefangenschaft, am Abend vor seinem grausamen Tod, lehrt Jesus über das Thema Freude. Und dann über Gebet belehrt Jesus seine Jünger noch einmal. Und er betet in Johannes 17 selbst ein langes Gebet an jenem Abend, ein ausführliches Gebet für seine Nachfolger und für die Nachfolger seiner Nachfolger. Was bedeutet, Jesus hat für uns gebetet, für uns, die wir heute hier sitzen, für uns, die wir zu ihm gehören, egal wo wir sitzen, stehen oder liegen. Jesus hat für uns gebetet und also ich persönlich glaube, dass unser Treffen heute aus verschiedenen Gemeinden ein Teil der Gebetserhörung ist. Er hat nämlich gebetet, dass sie alle eins sein sollen, dass sie einander lieben sollen. Auch das erstaunt. Und es erstaunt, dass sie diese Passafeier beenden mit was? Mit einem Loblied. Mit einem Loblied in der Nacht, in Angesicht von Angst und Leid und Schmerzen und Tod. Nach dem Loblied geht es dann hinaus in die finstere Nacht. Jesus wusste, was die nächsten Stunden bringen würden. Würden viel Folter bringen, die Dornenkrone, Qual, Einsamkeit, Verachtung, Sünde der Menschen, die an ihm kleben würde und schließlich der Zorn des Vaters. Ich vermute, dass die Anspannung auch in Jesus stieg, als man das Obergemach in Richtung Gethsemane verließ. Mit den drei Jüngern, die Jesus am engsten standen, mit denen geht er dann noch ein paar Schritte weiter, um mit ihnen zu beten. Er sagt, meine Seele ist betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir, bittet er seine Freunde. Wacht mit mir. Und ich denke, der ein oder andere, der kann zumindest versuchen oder der kann zumindest so ein bisschen nachspüren, was Jesus hier erbittet von diesen drei Jüngern. Kann das ein bisschen verstehen. Wie tröstlich ist es, wenn wir im Leid nicht alleine gelassen werden? Wenn wir das Leid mit jemandem teilen können, der mit uns trägt, einer trage des anderen Last. Und Jesus nahm die drei Jünger mit, um mit ihnen zu beten. Bis zum Tod betrübt und entsetzt war seine Seele. Es graute ihm, so lesen wir in einer anderen Übersetzung, es graute ihm. Es war die reine Seele des Gottessohnes, der hier auf Sünde und Tod zuging. Ja, und Jesus wusste ja, was für ein Schmutz und was für eine Sündenlast schlussendlich er zu tragen haben würde, an ihm kleben würde. Die Sündenlast einer gesamten gottlosen Welt. Angefangen von Adam und Eva bis zum letzten Menschen, der auf der Erde geboren werden wird. So, und so geht man also, ist man in dem Garten, Jesus und die drei Jünger bisschen weiter rein. Und dann heißt es, er ging noch ein paar Schritte weiter und fiel auf sein Angesicht. Da liegt Jesus also jetzt da auf der Erde, im Garten, flach auf dem Boden, auf seinem Angesicht. Mein Vater, ist es möglich? So gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst, betet er in Matthäus 26. Was meint Jesus eigentlich mit diesem Kelch? Mit diesem Kelch, der da vorübergehen sollte, wenn möglich. Hatte Jesus Angst? Ja, Jesus hatte Angst. Das heißt in Markus 14, er fing an zu erschrecken. Jesus war erschrocken und es graute ihm sehr. Wovor? Wovor graute es Jesus? Die ganzen körperlichen Schmerzen, die ganze Folter, all das fügte Jesus Schmerzen zu, denn er war ja Mensch wie wir. Er entäußerte sich selbst und wurde Mensch wie wir. Und davor, glaube ich, hat Jesus gegraut. Jesus kannte die Folterwerkzeuge der Römer, mit denen die Verbrecher so misshandelt wurden, dass sie manchmal vor ihrer Kreuzigung schon tot waren. Aber zu leiden und zu sterben war er ja gekommen. Ich glaube nicht, dass, wenn Jesus betet, lass diesen Kelch, wenn möglich, an mir vorübergehen. Ich glaube nicht, dass dieser Kelch in erster Linie das Leiden, die Folter, die Schmerzen waren. Das Alte und das Neue Testament beschreiben noch einen anderen Kelch, nämlich den Kelch des Gerichts im Alten Testament, wird er so genannt, oder auch den Kelch des Zornes Gottes. Den Kelch des Zornes Gottes. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, ist ja jetzt der dritte Karfreitag, dass ich hier sein darf. Ich rede nicht gerne über den Zorn Gottes. Wie wahrscheinlich alle anderen rede ich viel lieber über die Liebe Gottes, über die Annahme Gottes, über die Gnade Gottes, über die Vergebung Gottes, über die Herrlichkeit Gottes, über unser Ziel, Gott im Himmel. Da rede ich viel lieber drüber. Aber die Bibel redet über beides. Und darum müssen wir uns auch mit beidem beschäftigen. Die Bibel spricht deutlich über den Zorn Gottes. Und ich glaube, wir kratzen nicht mal an der Oberfläche, wenn es darum geht, Verständnis zu haben, wie schrecklich der heilige, der reine und der gerechte Zorn Gottes ist. Und wie gerecht und gerechtfertigt er ist. Und Jesus verstand das sehr wohl. Denn er kam aus der Gegenwart Gottes. Er kam aus der himmlischen Welt. Ja, die körperlichen Leiden gehörten definitiv mit zur Strafe, vor der Jesus graute. Gehörten mit zu diesem Paket des Kelches. Aber ich bin überzeugt, wovor ihm wirklich am meisten graute, war der Kelch des Zornes Gottes über unsere Schuld. Über die Schuld, die dann am Kreuz an Jesus kleben würde und wo Gott sich von abwenden musste. Muss man sich mal vorstellen, jede einzelne Sünde, die großen, die erkennen wir ja ziemlich schnell bei den anderen, und die kleinen, die wir schnell übersehen, vor allen Dingen bei uns, die gesellschaftsfähigen Sünden und die richtig ekligen Sünden, die noblen Sünden und die stinkenden Sünden. Und all das klebt an Jesus am Kreuz. Und jede einzelne Sünde ist ein Schlag der Verachtung, der Gleichgültigkeit und der Rebellion gegen Gott. Und all diese Sünden würden jetzt Jesus zugerechnet werden. Er würde dafür verurteilt werden und sterben. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt, sagt Johannes über Jesus. Jesus, das reine, das heilige, das makellose, vollkommene Lamm Gottes, das Opferlamm für die geballte Sündenlast der Welt. Der Heilige besudelt mit unseren Unreinheiten. Und dazu kommt dann diese Gottverlassenheit Jesu am Kreuz. Vater und Sohn waren immer eins. Jesus sagt, der Vater und ich, wir sind eins. Sie waren immer eins. In der Ewigkeit waren sie eins. In Ewigkeit werden sie eins sein. Und vom Vater erhielt Jesus die Kraft. Göttliche Liebe verband die beiden. Und am Kreuz rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du, mit dem ich immer eins war. Du, mit dem, wo nichts zwischen uns war. Warum hast du mich verlassen? Jesus betet im Garten Gethsemane, weil ihm graut vor alledem. Jesus betet und schwitzt Blut. Die Jünger schlafen, bis Jesus sie aufweckt. Und dann sagt er, Matthäus 26, schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe. Und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Und schon tauchte Judas auf. Und jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Mit bewaffneten Soldaten kommt er auf den Friedefürsten zu. Jesus begrüßt Judas als Freund. Judas verrät Jesus mit einem Kuss. Und jetzt ist der Petrus hellwach. Petrus greift zum Schwert. Da nun Simon Petrus ein Schwert hatte, zog er es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Jesus stoppt Petrus und macht den Schwerverletzten wieder heil. Und so wie Jesus es prophezeit hatte beim Abendmahl, laufen alle Jünger weg. Laufen alle in die Dunkelheit der Nacht. Jesus bleibt mit seinen Feinden allein. Die packen ihn. Die fesseln ihn, sie führen ihn ab, sie schlagen ihn, sie bespucken ihn, sie raufen ihm seinen Bart aus, bis sein Gesicht entstellt ist. Es beginnt eine schlaflose Nacht der Folter für Jesus. Jesaja beschreibt das, wir kennen die Verse in Vers 52, in Kapitel 52, Kapitel 53, ich lese nur einige auszugsweise vor. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen. Da kommt die Freiwilligkeit zum Vorschein, nicht wahr? Nicht, weil er gebunden war, nicht, weil sie ihn abführten, sondern weil er es so wollte. Dafür war er gekommen. Ich habe meinen Rücken denen entgegengehalten, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mir den Bart ausrissen. Ich habe mein Gesicht nicht vor Hohn und Speichel verborgen. Viele waren entsetzt, als sie ihn sahen, denn in der Tat, er war völlig entstellt und kaum mehr als Mensch zu erkennen. Von den 12 Jüngern, um die er sich 3 Jahre lang gekümmert hatte, sind noch 2 in seiner Nähe. Und einer von ihnen distanziert sich dann von ihm. Nee, ich kenne den nicht mal. Und läuft weg. So viel zu dem, was damals an dem Abend geschah. Vorher und in der Nacht. Was den Tag der Kreuzigung dann eingeläutet hat. Jetzt ist Freitagmorgen. Und die Bibel berichtet, Es war ganz früh, Markus 15. Am frühen Morgen fassten die hohen Priester mit den Ältesten und Schriftgelehrten und dem ganzen Hohen Rat sogleich einen Beschluss und sie banden Jesus und führten ihn weg und überlieferten ihn dem Pilatus. Und das Ganze mit falschen Anschuldigungen. Was uns vielleicht gar nicht mehr so verwundert. Lukas berichtet, wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser Steuern zu zahlen. Was für eine Lüge. Er wiegelt das Volk auf. Pilatus verhört Jesus. Ob Jesus ihm leid tat? König der Juden wirst du genannt? Ob der König der Juden ihm leid tat, wie er da so vor ihm stand, geschlagen, geschunden, völlig entstellt. Und Jesus bestätigt die Aussage, ja, König der Juden, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er. Parallel um diese Zeit, am anderen Ort, schlägt dem Judas sein Gewissen. Er möchte seine Sünde rückgängig machen. Ihr Lieben, und dann stellt er fest, dass Sünde sich nicht rückgängig machen lässt. Einmal getan, ist sie getan. Judas findet keine Ruhe, er findet keine Vergebung. Er nimmt das Geld, schmeißt es in den Tempel, hängt sich auf. Judas ist ohne Hoffnung. Wir lesen nicht, dass er wirklich Buße getan oder Buße gesucht hat. Jesus wird mittlerweile hin und her geschoben. Von den Soldaten zum Hohen Rat, vom Hohen Rat zu Pontius Pilatus, von Pontius Pilatus zu Herodes, von Herodes zurück zu Pontius Pilatus. Und das alles nach einer durchwachten und durchfolterten Nacht. Dann erhält die Frau von Pontius Pilatus durch Gott noch einmal eine Warnung an ihren Mann. Gnade Gottes, oder? Matthäus 27. Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Lässt sie ihr Mann ausrichten. Gott möchte uns vor Fehlentscheidungen bewahren. Aber Pilatus möchte weder für Jesus kämpfen, noch möchte er seine Gunst beim Kaiser in Rom verlieren. Und so hört er auf das Volk. Und das Volk schreit, aufgestachelt durch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Kreuzig ihn! Wenn du den freilässt, dann bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Kreuzige ihn! Die sind so richtig voller Hass. Und dann gibt er nach, der Pilatus. Lässt Jesus nochmal ordentlich geißeln. Bis zum beinahe Tod. Und dann gibt er ihn zur Kreuzigung frei. Kreuzige ihn, hat das Volk gerufen. Wisst ihr, was ich mich immer frage? Ich frage mich immer, wo waren eigentlich die 5000, die Jesus satt gemacht hatte? Und das waren ja nur die Männer. Das waren wahrscheinlich 10.000. Und die 4000, die Jesus satt gemacht hatte. Wo waren all die Besessenen, die Jesus befreit? Die Kranken, die Jesus geheilt hatte? Wo waren all die Männer und Frauen und vielleicht auch Kinder, die noch vor einer Woche oder so, vor kurzem, gerufen hatten, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. War ihnen Jesus plötzlich egal? Hatten sie Seiten gewechselt? Waren sie nur still? Hatten sie vielleicht Angst oder waren sie gar nicht da? Wo waren sie? Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Es waren die einzigen Schreie, die uns überliefert werden. Und dann gibt Pilatus ihnen ihren Willen. Man bindet Jesus los von diesem Folterpfosten, wo er angebunden war. Man hebt den Querbalken des Kreuzes auf seine kaputte Schulter und dann treibt man ihn über die Via Dolorosa raus aus Jerusalem hin zu nach Golgatha, der Schädelstätte, dem Hinrichtungsplatz für Schwerverbrecher. Nicht für die kleinen Fische, für Schwerverbrecher. außerhalb der Stadtmauer Jerusalems. Jetzt lese ich auszugsweise, was aus den Evangelien, was dann geschah. Dort kreuzigten sie ihn. Und Moment. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Nachdem sie ihn nun gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das Los, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Siehe, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und das Los über mein Gewand geworfen. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das Volk stand da und sah zu. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, spotteten: Du bist also der Christus, beweise es, indem du dich rätest und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unsere Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nach diesem, da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand nun ein Gefäß voll Essig da, sie aber tränkten einen Schwamm mit Essig, legten ihn um einen Isopzweig und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Die tragischste Stunde der Menschheit, die grausamste Tat der Menschheit, und doch der Schlüssel für deine und meine Rettung. Schrecken und doch Errettung. Schmerzen und doch Erlösung. Verurteilung und doch Vergebung. Tod und doch Leben. Ewiges Leben. Bis heute wird die unsinnige Frage von manchen gestellt: Wer hat Jesus eigentlich getötet? Wer hat ihn auf dem Gewissen? War das Pilatus, der ihn verurteilt hat? Waren es die hohen Priester? Waren es die Römer? Waren es die Juden? Ich bin sicher, dass etliche von euch diese Frage schon von irgendjemand haben gestellt gekriegt. In einer Liedstrophe, die wir schönerweise auch noch singen werden heute, heißt es: Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort. Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Und wer hat Jesus umgebracht? Die Pharisäer, der Wunsch kam von den Pharisäern. Das Urteil kam von Pilatus. Die Soldaten haben die Nägel durch seine Hände und seine Füße getrieben. Aber umgebracht, den Tod verursacht, haben deine und meine Sünden. Für unsere Sünden hing er dort. Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Du und ich, wir waren auf Golgatha. Wir standen dabei. Wenn wir heute Morgen über die letzten 24 Stunden Jesu vor seinem Tod nachgedacht haben, dann können wir trotz allem feststellen, genau so war es Gottes Plan. Da ist ihm nichts außer Kontrolle geraten. Da ist nicht ein Malheur passiert. Genau so war es Gottes Plan. All das hatte er durch seine Propheten schon Jahrhunderte vorher weitergesagt, vorhergesagt. Und Leute, das hilft uns in unseren schwachen Zeiten. In unseren Zweifeln. Ist die Bibel wahr? Ist das wirklich alles so gewesen? Ist mein Glaube der richtige? Ist Jesus wirklich der einzige Rettungsweg Gottes? Von den 300 erfüllten Prophezeiungen über Jesus im Alten Testament beziehen sich 30 auf das Leiden und Sterben Jesu. Und alle 30 haben sich genauestens erfüllt. Jesus ist der Weg und der Plan Gottes für deine und meine Rettung. Er hat den Kelch des gerechten, heiligen Zornes Gottes leer getrunken. Er hat unsere Ungerechtigkeiten ans Kreuz getragen. Er hat unser, wie es die Bibel nennt, unser besudeltes, mit Sünde besudeltes Gewand genommen, angezogen, hat sich ans Kreuz schlagen lassen und hat uns sein reines, heiliges Gewand der Gerechtigkeit gegeben. Heiliger, gerechter Zorn Gottes, ausgeschüttet über Jesus. Einladende, vergebende Liebe Gottes, empfangen von jedem, der Jesus vertraut. Ich kenne weder die Geschwister hier aus der Gemeinde, noch die Geschwister aus der anderen Gemeinde. Aber vielleicht sitzt tatsächlich hier irgendjemand, der eingeladen wurde und der sich sagt, ja, das habe ich begriffen, was Jesus für mich getan hat, aber ich habe es noch nicht persönlich erfahren. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Kein besserer Tag, unsere Sünde Jesus zu bekennen und ihn in unser Leben aufzunehmen mit dem Vorsatz, dem will ich folgen. Ihm möchte ich gehören. John MacArthur sagte einmal, am Kreuz blickte Gott auf Christus und sah dich. Jetzt blickt er auf dich und sieht Christus. Bei allem Schrecken und aller Qual, an die wir uns ja nun mal am Karfreitag erinnern. Es ist ein Tag, der gemeinsam mit der Auferstehung Jesu, die wir in zwei Tagen feiern, ist es der Tag, der die Tür für uns in den Himmel aufstößt. Zur Vergebung unserer Sünden, zur Versöhnung mit Gott, zur Freude über unsere Gotteskindschaft und zum ewigen Leben. Und ihr Lieben, dafür lasst uns Jesus ewig dankbar sein, ihn ehren, ihn verehren. Das wollen wir jetzt in der Gebetsgemeinschaft tun. Wir wollen eine Zeit nehmen, wo wir Jesus danken, ihn anbeten für das, was er für uns getan hat und was er immer noch für uns tut. Ich möchte bitten, dass wir laut genug beten, sodass hinten die verstehen können, die vorne beten und umgekehrt, dass wir kurz beten. Nimm dir eine Sache, wofür du Jesus danken kannst, und dann wollen wir auf diese Weise die Predigt abschließen.